Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Tötung eines neugeborenen Babys in Wien-Favoriten hält Österreich seit Tagen in Atem. Die Polizei ermittelt wegen Mordes, im Verdacht steht die Mutter. Was wir über den Fall und die laufenden Ermittlungen wissen, darüber sprechen wir heute. David Krutzler, du bist Chronikredakteur beim Standard und man muss sagen, dieser Fall, der ist so schrecklich, der lässt auch bei uns in der Redaktion einfach niemanden kalt. Vergangenen Donnerstag ist im Krankenhaus Favoriten in Wien ein Neugeborenes von der Geburtenstation verschwunden. So hat das alles angefangen. Was war denn damals über das Kind und die betroffene Familie bekannt?
Also ganz kurz vorab, der Fall ist tatsächlich außerordentlich und ich versuche da einmal die bisher bekannten Fakten einfach nur zu berichten. Das Baby, ein erst 10 Tage altes Frühchen, ist am Donnerstagvormittag von der Neonatologiestation verschwunden. Laut Polizei ist das einer Pflegerin aufgefallen. Sie hat auch Alarm geschlagen. Und die Mutter ist eine 30-jährige Österreicherin mit türkischem Migrationshintergrund. Die befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Raum. Sie hatte das Zimmer zuvor verlassen. Was hier besonders tragisch ist und sich im Nachhinein dann herausgestellt hat, die Mutter und der weibliche Säugling hätten an diesem Donnerstag eigentlich entlassen werden sollen. Das Verschwinden des Babys fiel also nur wenige Stunden vor der geplanten Entlassung aus dem Spital auf.
Wie ist denn die Polizei nach dem Verschwinden des Babys dann vorgegangen? Also wovon ist man zunächst ausgegangen?
Also zum Zeitpunkt des Verschwindens schloss die Polizei auch eine Entführung nicht aus. Also ermittelt wurde da in alle Richtungen. Es wurde auch gehofft, das Baby noch lebend zu finden. Das Spitalsareal ist intensiv abgesucht worden. Die Ausfahrt wurde von Polizistinnen und Polizisten kontrolliert. Auch Spürhunde und Drohnen kamen bei der Suche zum Einsatz. Also es war wirklich ein Großeinsatz der Polizei.
Rund 24 Stunden später, am Freitag, wurde das Baby dann tot auf dem Spitalsgelände gefunden. Wie kam es dazu und wie wurde das Baby vorgefunden?
Die Wiener Polizei hat angegeben, dass die Leiche des weiblichen Säuglings gegen 10 Uhr im unmittelbaren Nahebereich der Klinik Favoriten gefunden wurde. Der Fundort war ein Müllcontainer in der Kundratstraße. Und schon zu diesem Zeitpunkt war die Mutter dringend tatverdächtig. Sie wurde auch verhaftet. Nach Angaben der Polizei sind die Mutter und auch Familienangehörige schon am Donnerstag intensiv befragt worden. Und aus der Befragung der Mutter haben sich dann Anhaltspunkte ergeben, dass das Baby außerhalb des Spitals abgelegt wurde.
Mittlerweile gibt es einen Obduktionsbericht. Was wissen wir denn über die Todesursache?
Der Fund der Leiche des kleinen Babys in einem Müllsack hat auch hartgesottene Ermittler getroffen. Es starb laut dem Obduktionsergebnis durch stumpfe Gewalteinwirkung. Konkret soll es ein massives Schädelhirntrauma und mehrfache Knochenbrüche erlitten haben. Die Mutter hat sich in der zweiten und dritten Einvernahme vor der Polizei vollumfassend geständig gezeigt. Also das hat mir gestern die Sprecherin des Landesgerichts für Strafsachen Wien bestätigt. Und die Mutter befindet sich seit Montag in Untersuchungshaft. Die Maßnahme wurde mit Tatbegehung begründet.
Und wissen wir, wie die Mutter die Tat begründet hat, wenn sie da schon geständig war? Angeblich soll es ja familiäre Probleme gegeben haben.
Das ist richtig und das wird auch von Astrid Wagner, sie ist die Rechtsanwältin der Mutter, bestätigt. Demnach hat ihre Mandantin geschildert, dass es starke familiäre Spannungen gegeben hat und dass ihre Mandantin völlig verzweifelt war. Sie habe nicht gewusst, wo sie mit dem Baby hin hätte sollen.
All das ist wirklich unfassbar tragisch und schockt, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen. Wie geht es denn jetzt in dem aktuellen Fall weiter? Worauf muss sich denn auch die Mutter einstellen und wie wird es mit den Ermittlungen im familiären Umfeld weitergehen?
Also laut Staatsanwaltschaft Wien wird gegen die Mutter wegen Mordverdachts ermittelt. Ermittlungen gegen weitere Personen und damit auch mögliche Mittäter gibt es derzeit nicht. Befragungen von Familienmitgliedern dürfte es aber durchaus noch geben. Laut Anwältin Astrid Wagner müsse man auch noch auf das psychiatrische Gutachten der Mutter warten. Kommt dieses zum Schluss, dass sich die Mutter zum Zeitpunkt der Tat in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat, der noch auf die Geburt selbst zurückzuführen ist, könnte es auch einen milderen Strafrahmen geben. Also konkret heißt es da in Paragraf 79 StGB, da muss ich zitieren, eine Mutter, die das Kind während der Geburt oder solange sie noch unter der Einwirkung des Geburtsvorgangs steht, tötet, ist mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren zu bestrafen. Also da ist der Strafrahmen deutlich milder als beim Mord. Beim Mord geht es von 10 bis zu 20 Jahren oder bis lebenslänglich.
David Krutzler, vielen Dank für die Einordnung dieses wirklich außergewöhnlichen Falls.
Vielen Dank.
Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Seit der Festnahme der Mutter mehren sich jedenfalls die Spekulationen, wie es zu dem Mord gekommen ist. Elisa Tomaselli, du bist Newsredakteurin beim Standard. Die Frage, die über allem steht, ist, wie man als Elternteil generell und speziell als Mutter sein neugeborenes Baby töten kann. Du hast mit einer Psychiaterin darüber gesprochen. Was hat sie dir erzählt?
Also laut Psychiaterin Claudia Klier, die eben seit Jahren zu diesem Thema forscht, ist es so, dass jede Geschichte eigene Abzweigungen hat. Also häufig gehen eben Kindstötungen auf Gewalterlebnisse, auf psychische Erkrankungen und ein wenig ausgeprägtes Unterstützungsnetz zurück. Sie haben in ihren Studien auch unterschiedliche Gruppen identifiziert. Das wird jetzt, glaube ich, zu sehr ins Detail gehen. Aber speziell bei Neonatiziden, also bei den Tötungen von Neugeborenen, sei es eben so, dass die Mütter oftmals dissoziative Störungen haben, die Schwangerschaft teilweise eben nicht wahrhaben wollen, dass quasi dieser Tötung ein monatelanger Prozess des Negierens vorausgeht, eben aufgrund von eigenen Traumata oder Persönlichkeitsstörungen, was dann wiederum dazu führt, dass vielleicht sogar das Umfeld der Mutter oder der Schwangeren die Schwangerschaft vielleicht gar nicht irgendwie mitbekommt, was zwar schwer vorstellbar ist, aber ja, vielleicht schaffen sie das dann doch irgendwie, das zu verstecken. Und ob das jetzt auch im aktuellen Fall zutrifft, ist jetzt noch zu früh zu sagen.
Wie oft kommt es denn zu solchen Kindstötungen?
Filizide sind vergleichsweise seltene Verbrechen. Unter 100.000 Kindern zwischen 0 und 4 Jahren liegt die globale Filizidrate eben bei 5, also schätzt die WHO. Und in Österreich kommt es etwa alle 2 Monate zu einer Kindstötung oder halt, dass eben ein Kind durch einen Elternteil getötet wird. Es war also jetzt schon ungewöhnlich, sagen wir so, dass halt letzte Woche dieses Thema so groß war, weil es gab eben in der Vorwoche den Fall in Favoriten, wo die Mutter eben mittlerweile auch schon geständig ist, dass sie ihren 4-jährigen Sohn getötet hat und eben auch jetzt dieser aktuelle Fall. Und eben dazu kommt auch noch, wie die Psychiaterin Klier meinte, dass wir eigentlich von 3 Filiziden reden müssen, weil auch diese Obdachlosenmorde von vor 2 Jahren, wo jetzt auch die Prozesse stattfanden, die standen auch im Zusammenhang mit einer Kindstötung eigentlich. Denn der Täter war selbst Sohn einer Mutter, die damals seine Schwester und dann sich selbst getötet hat, also dann Suizid begangen hat. Also auch da entstand natürlich dieses enorme Trauma aus der Kindheit, dass man quasi auch in dem Zusammenhang beleuchten sollte.
Es kommt schon raus, dass da kein Fall wie der andere ist. Aber was kann man denn dagegen machen? Beziehungsweise wie kann man Müttern helfen, die aus welchem Grund auch immer mit der Geburt oder der Schwangerschaft in so eine massive Krise geraten?
Dazu würde ich noch gerne etwas Grundsätzliches ansprechen, nämlich was ich als sehr erschreckend empfunden habe, nämlich der Umstand, dass die Hälfte jener Eltern, die ihr Kind töten, 1 Jahr vor der Tat Hilfe gesucht haben. Bei einem praktischen Arzt, bei einer praktischen Ärztin. Also sie waren eigentlich schon in eine gewisse Versorgung eingebunden. Und eben die Psychiaterin Klier hat daraufhin eben auf die Frage, aber wie kann es sein, dass das dort nicht auffällt oder dass das nicht Thema wird, gemeint, dass vielleicht eine Frage nicht gestellt wurde. Nämlich die Frage, haben Sie je daran gedacht, Ihrem Kind etwas anzutun? Also hier herrscht sogar unter der Ärztinnenschaft auch immer noch dieses Tabu, dass man diese Frage vielleicht nicht ansprechen möchte, weil es einfach so unvorstellbar ist, irgendwie dieser Gedanke, vielleicht sogar für Fachärztinnen. Also darum hat Frau Klee auch gemeint, eben, dass gerade die Versorgung bei und das Wissen rund um Schwangerschafts- und geburtsassoziierte Erkrankungen, wie beispielsweise die postnatale Depression, also ein wichtiger Präventionsansatz sind. Also dass die Frauen einfach in dieser Zeit mit Informationen versorgt werden. Und ein wichtiger Punkt ist dabei natürlich auch die Möglichkeit der anonymen Geburt, weil da zeigen die Zahlen auch, dass die Neonatizide zurückgegangen sind, seit es die Möglichkeit gibt, eben die anonyme Geburt. Die gibt es eben seit 2001 und das ermöglicht eben den Frauen, dass sie ihr Kind in einem Krankenhaus anonym zur Welt bringen, ohne dass eben die Kindesmutter ihren Namen nennen muss. Und das Kind wird dann anschließend an die Kinder- und Jugendhilfeträger vermittelt und Adoptiveltern vermittelt. Ja.
Gibt es denn andere ganz konkrete Dinge, mit denen solche Fälle vielleicht in Zukunft verhindert werden könnten?
Also laut der Psychiaterin Claudia Clear bräuchte es auch ähnlich wie in Großbritannien eine Child and Maternal Death Review, also quasi eine Zusammenkunft eines Fachgremiums nach einem Filizid, das eben genau analysiert, wie es dazu kommen konnte und wo etwas falsch gelaufen ist. Eben nochmal mit Stichwort, viele Eltern haben im Vorfeld Hilfe gesucht. Warum ist darauf nichts passiert oder warum ist es dann trotzdem zu dieser Tragödie gekommen? Und da würde es eben offenbar nicht eben um Schuldzuweisungen geben oder wer da was falsch gemacht hat, sondern eben um Prävention in der Zukunft. Und in ihren Augen würde das auch helfen, dieses Tabu zu brechen und von Seiten eben der behandelnden Ärzte anzusprechen. Und die Eltern müssen schlussendlich einfach die Sicherheit haben, dass man ihnen helfen kann und sie entsprechend Betreuung erhalten.
Und weil das eben ein Thema ist, bei dem es so extrem wichtig ist, dass man sich Hilfe sucht, haben wir auch nochmal alle Möglichkeiten in den Shownotes verlinkt, wo es Beratung und Anlaufstellen dazu gibt. Vielen Dank, Elisa Tomaselli, für deine Recherche.
Danke auch.
Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören, auch bei einem so schwierigen Thema. Bleiben Sie jetzt aber noch dran. Gleich bringen wir Sie in der Meldungsübersicht noch auf ein bisschen andere Gedanken. Da geht es unter anderem um die neuesten SPÖ-Streitigkeiten.
Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, es könnte zu einer Abstimmung über einen neuen SPÖ-Chef kommen. Denn PR-Berater Rudolf Fussi will die nötigen Unterschriften beisammen haben, um eine Mitgliederentscheidung über den SPÖ-Vorsitz zu erzwingen. Mehr als 14.000 Unterstützungserklärungen will er gesammelt haben. Aus der SPÖ-Bundespartei hieß es, es werde eine geordnete Übergabe geben. Danach würden die Unterschriften geprüft. Hätte Fussi tatsächlich die nötige Zahl an Unterschriften beisammen, wäre das durchaus eine große Überraschung. Selbst dem Parteichef Andreas Babler kritisch gegenüberstehenden Lager gab es keine öffentliche Unterstützung für Fussi. Zweitens, der designierte US-Präsident Donald Trump plant, hohe Zölle auf importierte Waren einzuführen. Konkret will er 25% auf Waren aus Mexiko und Kanada aufschlagen und auf Waren aus China sollen zu bestehenden Zöllen noch einmal 10% aufgeschlagen werden. Die Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada begründet Trump mit Einwanderern, die Kriminalität und Drogen über diese beiden Grenzen brächten. Bis das aufhöre, sollten die Zölle in Kraft bleiben. Die Zölle auf chinesische Waren begründet Trump mit Fentanyl-Schmuggel. Fentanyl sorgt jährlich für zehntausende Drogentote in den USA. Gleichzeitig sollen die Zölle US-Unternehmen ins eigene Land zurückholen und Arbeitsplätze schaffen. Experten warnen jedoch vor steigenden Preisen, Gegenzöllen und Handelskrieg, was letztlich zu einer höheren Inflation und einem Abschwung der US-Wirtschaft führen könnte. Und drittens, wir bleiben in den USA und bei Donald Trump, denn das Verfahren gegen Trump wegen Wahlmanipulation im Jahr 2020 wurde eingestellt. Die zuständige Richterin folgte einem Antrag von Sonderermittler Jack Smith, das Verfahren zu beenden. Trump wurde unter anderem vorgeworfen, Fake Electors eingesetzt und den Putschversuch am 6. Januar 2021 unterstützt zu haben. Auch das Verfahren zur unrechtmäßigen Entwendung hunderter Geheimdokumente sowie deren ungesicherte Lagerung in Trumps Anwesen in Mar-a-Lago wurde beendet. Die Ermittlungen gegen zwei Mitangeklagte laufen jedoch weiter. Dass die Verfahren trotz starker Beweislage gegen Trump vorzeitig eingestellt wurden, hat zwei Gründe. Erstens entschied das US-Höchstgericht mittlerweile, dass Ex-Präsidenten für öffentliche Handlungen weitgehende Immunität genießen, was Verfahren erschwerte. Und zweitens kündigte Trump während des Wahlkampfs an, bei seiner Wiederwahl Sonderermittler Jack Smith unverrichteter Dinge zu entlassen. Durch die vorzeitige Einstellung des Verfahrens hat der Sonderermittler nun zumindest noch die Möglichkeit, den Ermittlungsstand in einem Bericht zu veröffentlichen. Mehr darüber und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns die gerne an podcast@derstandard.at. Und falls Sie Thema des Tages gerne hören, dann freuen wir uns immer über gute Bewertungen, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. An dieser Folge mitgearbeitet hat Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören, Baba, und bis zum nächsten Mal.
Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.